Willkommen bei Future at its Best, dem Podcast für Visionäre, Macher und alle, die die Wirtschaft neu denken. Ich bin Petra Becker, Direktorin bei Atreus und spreche mit den mutigen und kreativen Köpfen, die schon heute an der Zukunft bauen. Innovativ, inspirierend und vorausschauend. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Heute zu Gast im Podcast Future at its Best, Christian Aschenbrenner. Christian ist Gründer und Geschäftsführer der Firma WeRPA. Christian ist fest davon überzeugt, dass sich die Recyclingbranche verändern muss und künftig ein Gamechanger für Rohstoffe sein kann. Sprich, Europa könnte beim Einkauf von wertvollen Ressourcen ein Stück weit politisch unabhängiger werden. Seine Firma WeRPA ist eine der führenden Unternehmensberatungen, die sich schwerpunktmäßig auf das Recycling von Hausgeräten spezialisiert hat. Und Christian ist heute bei uns. Er gehört für mich zu den Mutigen, denn er hat in der Blüte seiner Karriere als CEO ganz bewusst die Entscheidung getroffen, in die Gründung zu gehen. Mit der Mission, den Materialkreislauf vollumfänglich zu schließen. Seine Aussage, die Branche ist heute in veralteten Prozessen und oftmals auf das Thema Metall fokussiert. Und das ist noch nicht mal die Hälfte dessen, was möglich ist. Also ein extrem spannender Podcast, wie sich ein neuer Industriezweig aufbaut. Und sein Tipp ist, in dieser Branche ist das Netzwerken und die Partnerschaft der Schlüssel zum Erfolg. Viel Spaß beim Hören. Ja, lieber Christian, herzlich willkommen zu einer unserer ersten Podcast-Serien Future at its Best. Ich freue mich riesig, dass du quasi bei der Premiere mit dabei bist. Und herzlich willkommen.
Vielen Dank. Freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, du hast ja eine extrem spannende Vita, über die wir uns heute unterhalten wollen. In unserem Podcast geht es generell um die Mutigen und die was Neues aufbauen. Du bist aus einer, aber das erzählst du dann gleich selbst, du bist aus einer großen Korb, im Grunde genommen, wo man richtig gut aufgehoben ist, verankert ist, raus und hast dich jetzt dem Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft gewidmet und hast ein Startup gegründet. Da wären wir extrem neugierig. Von dem her, vielleicht möchtest du uns ein bisschen was erzählen, wer du bist, woher du kommst und was du gerade machst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Ja, Christian Aschenbrenner. Ich komme tatsächlich aus dem Münchner Osten, vom Land, wie man so schön sagt. Ja, ich habe mal ganz ursprünglich meine Karriere bei Siemens gestartet, Ende der 90er Jahre, war dann im erweiterten Siemens-Umfeld 12 Jahre tätig und 2009 bin ich in die Bosch-Gruppe gewechselt, zur BSH, sagt ihr vielleicht was, Hausgeräte.
Klar.
War dort in Gingen an der Brenz tätig, im schönen Baden-Württemberg, an der Grenze zu Bayern, im Bereich für Kühlschränke. 3,5 Jahre ganz knapp, bin dann nach China gewechselt, durfte ich für ein EBIT-Verbesserungsprojekt auch in China tätig sein, bin dann aber aus China heraus aus der BSH ausgeschieden, war dann noch im Kinderartikelbereich unterwegs, habe aus Deutschland heraus 9 Fabriken in China geleitet und 2 in Amerika für Kinderwägen, Autokindersitze und so weiter und so fort und die komplette Supply Chain dahinter.
Mhm.
Später dann nochmal zur BSH zurückgekehrt. War dann nochmal knapp 3 Jahre Einkaufsleiter für den Bereich Geschirrspülen in Dillingen an der Donau und bin dort 2020 ausgeschieden, dann in ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen gewechselt als CEO und Geschäftsführer und dort haben wir maßgeblich Komponenten auch für die Hausgeräteindustrie produziert und diese weltweit an alle Hausgerätehersteller zugeliefert.
Mhm. Also du warst fest verankert und eigentlich gesettelt, kann man sagen, oder?
Ja, total. Also ist natürlich ein super Umfeld in großen Corporation wie in der Bosch-Gruppe. Man lernt da wirklich sein Handwerkszeug. Also das muss man schon dazu sagen. Das ist eine super Ausbildung und Grundlage für alles, was man zukünftig machen möchte.
Mhm. Und ungeachtet dessen bist du dann aber jetzt in ein Startup und bist da schon sehr erfolgreich unterwegs.
Ja, in dem letzten Unternehmen, wo ich als CEO tätig war, ging es maßgeblich darum, wie wir die Strategie des Unternehmens weiterentwickeln und wir sind dann auf Nachhaltigkeitslösungen und Kreislaufwirtschaftslösungen gekommen. Maßgeblich deshalb, wir haben dort auch Bedienblendensysteme produziert, die dann wiederum in Waschmaschinen, Geschirrspülen und Trocknern etc. verbaut werden. Und wir waren drauf und dran, Recyclinglösungen für diese Kunststoffe zu entwickeln, gemeinsam mit externen Partnern. Und diese wiederum in die Hausgeräteindustrie einfließen zu lassen. Und dort haben wir eine komplett vollumfängliche Lösung in Bezug auf Nachhaltigkeit etabliert, inklusive CO2-Neutralität aller 14 Fertigungsstätten global. Mhm. Und ich habe das in meiner Zeit vorangetrieben und bin dann aber nach 2 Jahren ausgeschieden, um es selbst weiter voranzutreiben, weil mir die Schnelligkeit oder weil mir der Fortschritt nicht schnell genug ging zu dieser Zeit.
Ja, klasse. Und wie bist du denn da drauf gekommen, dass du jetzt ein Unternehmen gründest und sowohl Beratung wie auch teilweise ja auch in dem Recycling mit involviert bist?
Also war so, zu der Zeit haben wir viele Gespräche geführt, sehr speziell, das ist Kunststoffmaterial in ABS, das ist im Regelfall bei Elektrogeräten wird es immer in Außengehäusen eingesetzt, ist glänzend und wir hatten sehr viele Diskussionen, wie kann man das im Recyclingstrom wieder darstellen und nicht als Neuwagematerial einsetzen. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass es eine fast 85%ige CO2-Einsparung mit sich bringt, wenn man dieses Recyclingmaterial anstatt Neuwagematerial einsetzt. Und uns wurde gesagt aus der Recyclingindustrie, das ist nicht machbar. Man kann kein hochweißes ABS aus Elektroaltgeräten, die im Entsorgungsstrom anfallen, wieder darstellen. Es geht nur mit Neuware. Und das haben wir mit einem externen Partner als Herausforderung angenommen und haben gesagt, okay, das versuchen wir jetzt mal. Und wir haben tatsächlich über 2,5 Jahre hinweg über 200 Erstbehandlungsstätten in Gesamteuropa besucht. Also Erstbehandlungsstätten sind die Unternehmen, wo die Elektroaltgeräte zum Beispiel von den Wertstoffhöfen dahin verbracht werden. Mhm. Die machen die ersten Prozessschritte, schneiden das Kabel ab, damit das Gerät nicht wiederverwendet werden kann, nehmen den Kondensator raus, das ist praktisch die Schadstoffentfrachtung und zerlegen es entweder weiter oder geben es in einen Großschredder oder konsolidieren und geben es an größere Erstbehandlungsstätten weiter. Mhm. Und diese Unternehmen habe ich über 200 in den 2,5 Jahren Besuch, Gespräche geführt, wie kann man diesen Prozess dieses Recyclings transformieren, um am Ende die Recyclingquoten zu erhöhen. Also aus dem Elektroaltgerät mehr Wert für den Recycler, aber natürlich auch für die Gesellschaft rauszuholen. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ich mache das selbst. Weil die Herausforderung, ich kannte natürlich das Material aus meiner Vergangenheit, jetzt im Bosch-Verbund. Und
du hast es mal eingekauft, ne? Damals, oder?
Ich habe die Teile und Anteile des Materials, also die Teile eingekauft und auch das Rohmaterial koordiniert global für unsere Fertigungsstätten. Und das Material ist meines Erachtens so hochwertig. Wir sagen dann immer, mit dem Material könnte man zum Mond fliegen. So, wieso soll es dann nicht möglich sein, das Material auch aus dem Entsorgungsstrom wieder herauszuholen, zu konsolidieren und für neue Produkte wieder darzustellen? Mhm. Und das ist tatsächlich dann nach 2,5 Jahren haben wir das zum Erfolg geführt und hatten die ersten Freigaben mit Hausgeräteherstellern für dieses Material.
Wow, das ist aber schon ein enormer Erfolg, ne? Also wenn ihr da gegen Vorsätze aller und Ressentiments sagt, wir haben es trotzdem hinbekommen.
Das ist eine super große Aufgabe, war aber nur der Startpunkt. Mhm. Wir sind mittlerweile in der Qualifizierung von einer Vielzahl an Materialien, also Elektroaltgeräten, angefangen von Kunststoffen und mittlerweile arbeiten wir auch an Wiederaufbereitung und Requalifizierung von Elektroniken, Motoren und vielen weiteren Komponenten, wo wir eine große Chance sehen, dass die in einem Second Use Anwendungsfall wieder Einsatz finden. Mhm. Aber dann vielleicht auch die Brücke zu schlagen. Wir haben angefangen rein mit Kunststoff und wir entwickeln uns mittlerweile schon stark in die Richtung Lösungsanbieter und auch beratend in dem Umfeld unterwegs zu sein, zu sagen, okay, macht es heute Sinn, ein Gerät wieder aufzubereiten? Was muss getan werden, um dieses Gerät wieder aufzubereiten? Mhm. Macht es Sinn, wenn eine Wiederaufbereitung nicht vielversprechend ist, Ersatzteile oder Bauteile zu entnehmen und die wieder vorzubereiten für eine Wiederverwendung? Und wenn das alles nicht der richtige Weg ist, dann geht es am Ende darum, wie schaffe ich es, saubere Materialströme zu generieren und diese zu konsolidieren und einen tatsächlichen Wiederverwendungszweck zuzuführen. Ich bringe dann immer das Beispiel, alleine in Deutschland werden jedes Jahr 300.000 Tonnen Elektro-Großgeräte, also Waschmaschine, Geschirrspüler, Trockner und Herde entsorgt, nur in Deutschland. Also es sind auch als Vergleich in Deutschland, und dann wird es greifbarer, 3 Millionen Waschmaschinen, die jedes Jahr entsorgt werden durch die Konsumenten. Das ist eine riesige Anzahl und der Großteil davon geht durch den Großschredder. Metalle werden separiert. Der Rest ist dann eine schöne Mischfraktion aus Beton, Holz, Kunststoffen, Elektronik Und dann ist es super schwierig, aus dieser geschredderten Mischfraktion tatsächlich wieder Werte zu schaffen. Und der Großteil davon wird einfach entsorgt.
Das heißt, also dieses, sag ich mal, diese Mischfraktion, die wäre dann eigentlich klassisch nur Müll, ne? Also das würde man dann nicht mehr entsorgen und gar nichts würde auch nicht in den Kreislauf kommen. Und ihr sagt, den Anteil, den nehmt ihr, weil ihr da Potenzial drinnen seht.
Ja, aber wir nehmen den Anteil, wir gestalten aber die Kette in der früheren Phase um, dass wir von dieser Großschredderlösung gemeinsam mit unseren Partnern weggehen, die Produkte so gut als möglich von vornherein auftrennen. Mhm. Das heißt, eine Blende entnehmen, eine Tür abbauen, das Türglas herausnehmen und dann mit den Herstellern der Originalgläser wieder diese Prozesse neu gestalten, um dieses Material tatsächlich wieder einzusetzen.
Aber also das ist ja im Grunde genommen eine komplett neue Industrie, die ihr aufbaut. Denn für das Metall, also kann ich mich jetzt als Kind erinnern, gab es schon immer einen Schrotthändler. Ich vermute mal, die haben sich da entwickelt und haben da ihre Wege. Aber für das ganze andere, das du jetzt angesprochen hast, das vermischt wird und weggeworfen werden würde, da gibt es ja Stand heute noch gar keine Supply Chain dafür. Es gibt wahrscheinlich keine Anlagen dafür. Das ist ja ein hochmanueller Prozess. Oder wie darf man sich das vorstellen?
Was wir vorhaben, ist Schritt 1 ein hochmanueller Prozess. Aus den Großschredderlösungen gibt es natürlich diese Anlagen und Anlagentechnologien auch Unternehmen, die diese Materialien teilweise weiterverwerten. Mhm. Da geht aber einfach extremst viel in die thermische Verwertung, also Verbrennung, um es auf den Punkt zu bringen.
Ja, ja, genau.
Und das ist eigentlich der große Aspekt für mich, diese 60.000 Tonnen Kunststoff aus den Elektro-Großgeräten erst einmal zu transformieren und zu sagen, okay, wie schaffe ich es, dieses Material tatsächlich ein Recycling und damit eine Wiederverwendung und eine Lösung wieder zuzuführen. Und das ist einfach die große Herausforderung. Und ja, die Unternehmen heute in der Recyclingindustrie, die sind sehr stark auf, oder waren immer sehr stark auf Metall ausgerichtet. Das ist das hochwertige Material. Das ist einfach zu separieren über Sortiertechnologien und der Rest ist eine große Mischfraktion, die dann, wenn man es einem Recycling zuführt, man sehr viel von diesem Material während dieses Recyclingprozesses verliert.
Das bedeutet aber, ihr baut eigentlich einen neuen Industriezweig auf.
Wir transformieren einen, ja. Am Ende bauen wir einen neuen Industriezweig mit Partnern auf, um mehr Werte, also um tatsächlich die Kreislaufwirtschaft zu gestalten. Und ich hoffe ja auch, uns unabhängiger von globalen Abhängigkeiten zu machen. Wie jetzt im Kunststoffbereich zum Beispiel wir sind da auch in der starken Abhängigkeit, zumindest kommerziell.
Ja.
Von unseren chinesischen Mitbürgern, wo einfach sehr viel sehr günstiges Material aufgrund der Kapazitäten, die es dort in der Produktion gibt, auch nach Europa verbracht werden. Genau.
Okay. Und wenn du jetzt so in die Zukunft denkst, weil ich sag mal so, das ist ja auch immer ein Preisthema, Material, Rohstoffe, ist das dann irgendwann etwas, dass man sagt, man leistet sich das und man hat ein Produkt aus der Kreislaufwirtschaft? Oder ist es auch denkbar, dass durch das, dass das bestehende Materialien sind, sich ein neuer Industriezweig aufbaut, das dann in der Skalierung wettbewerbsfähiger wird?
Ja, ich bin absolut davon überzeugt, dass es wettbewerbsfähig sein wird, nach einer gewissen Skalierung. In den Anfangsschritten ist es natürlich ein sehr schwieriges Umfeld, in dem man sich da bewegt. Man hat zum einen die großen Marken, die diese Materialien gerne einsetzen würden. Sagen wir mal, das ist das Henne-Ei-Problem.
Ja.
Die sagen, das Material ist ja nicht verfügbar oder es kostet viel zu viel. Und auf der anderen Seite gibt es diese Vielzahl an Erstbehandlungsstätten, die man natürlich für bestimmte Segmente konsolidieren muss, um einfach für größere Materialströme mit einer höheren Menge auch zu generieren. Und wenn man durch diesen Prozess gemeinsam durch ist, dann wird es mit Sicherheit entweder unsere Sichtweise kostenneutral ablaufen oder sogar in der Kreislaufwirtschaftslösung günstiger sein.
Cool. Und vielleicht so ein bisschen für unsere Zuhörer. Du hast ja da ein Startup gegründet. Wie darf man sich die Finanzierung vorstellen? Du hast ja auch zwei Partnerschaften. Wie passiert sowas? Wie viel Arbeit steckt da dahinter? Und was wären so deine Tipps und Tricks für andere, die eine Idee haben und aber noch nicht so mutig waren wie du?
Also das Unternehmen hat mir ursprünglich meine Frau gegründet, vor längerer Zeit. Und wir haben das gemeinsam jetzt zu dem gemacht, was es ist. Kreislaufwirtschaftsunternehmen, Beratung, aber wir handeln natürlich auch Materialien. Das geht ein bisschen Hand in Hand, dass wir uns dort auch in der Form finanzieren können. Unabhängig davon sind wir auch in einem Förderprojekt mit dem Deutschen Wirtschaftsministerium für Klima und Energie und dort gestalten oder sind wir unterstützt, gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut, wo wir 3 Erstbehandlungspartner dazu befähigen und unterstützen, von der heutigen Schredderlösung in eine Demontagelösung den Prozess zu überführen und aufzuzeigen, wie man dort Mehrwerte für diese Produkte schaffen kann.
Mhm. Und noch einen Schritt weiter gedacht, wenn du sagst skalieren und es ist jetzt ein starker manueller Prozess, wie kann man sich denn dann in 5 oder 10 Jahren vorstellen? Vor allen Dingen, uns gehen ja irgendwie gerade in Europa die Hände aus.
Ja, Mitarbeiter ist in dem Umfeld tatsächlich ein sehr kritisches Thema, das oftmals auch diesen Transformationsprozess behindert. Also Gespräche, egal wo man die Gespräche führt, wir haben nicht genügend Mitarbeiter. Deswegen bin ich manchmal auch sehr überrascht von der Politik, dass wir Zuwanderung begrenzen. Natürlich muss die richtige Zuwanderung sein. Aber das ist schon ein wichtiges Element. Hat aber auch damit zu tun, dass diese Prozesse bei Erstbehandlern und Recyclingunternehmen industrieller gedacht werden müssen. Also das muss einen Status von einem großen Produzent im Automobilbereich oder im Hausgerätebereich, muss auch diese Recyclingindustrie transformiert werden und industrielle Prozesse implementiert werden. Was wir da speziell machen, wir sehen das auch, dass Mitarbeiter ein großes Thema ist. Und wir haben dort die ersten Partnerschaften auch gegründet mit Robotikunternehmen. Kann ich auch nennen, ein Hero Robotics zum Beispiel aus Italien. Auch noch kein altes Unternehmen, sehr junge Gründer. Das Unternehmen gibt es seit 2019 und die entwickeln und produzieren Entschraubungsanlagen für Elektrogeräte, maßgeblich Bildschirme, aber auch zur Sortierung von Elektroniken, auch ein großes Thema. Weil wie kann ich eine Elektronik einschätzen im Recyclingbereich, welchen Wert diese Elektronik also im Recyclingbereich hat?
Ja.
Und die haben dort Anlagen mit künstlicher Intelligenz kreiert, wo praktisch jede Elektronik gescannt wird. Es wird identifiziert, welche Komponenten sind da drauf und darauf auf der Basis wird der Wert eingeordnet und vollautomatisch sortiert. Somit muss ich das nicht mehr Mitarbeitern übergeben, man hat viele Fehlwürfe und so weiter und so fort.
Mhm. Okay. Also ich sehe schon, das Thema Partnerschaft ist was, was dich ganz stark begleitet. Ich höre das so ein bisschen raus, ist mit eins der Erfolgsfaktoren, kann man das so sagen?
Sehr wichtig. Ich glaube, dass in der Recyclingindustrie, im Speziellen als Kreislaufwirtschaftslösung, niemand es alleine packen wird, eine Lösung zu kreieren, eine gesamtheitliche. Ja, jeder ist in seinem Umfeld etwas gefangen. Und es wird ganz wichtig sein, dass dort Transparenz gewährt wird, ja, und man gemeinschaftlich diese Lösung aufbaut, um sie wirklich zum Erfolg zu treiben.
Mhm.
Also wir könnten das als kleines Unternehmen, wir sind jetzt 5 Mitarbeiter, beziehungsweise inklusive uns als Eigentümer, 5 Mitarbeiter des Unternehmens, wir könnten keine so große Lösung alleine heute gestalten.
Mhm.
Da brauchst du definitiv diese Partnerschaften.
Ja. Und ich sag mal, ich habe rausgehört, einer der Erfolge war das Thema, dann doch diesen ganz weißen Hochglanz-Kunststoff zu recyceln oder aus der Kreislaufwirtschaft heraus zu generieren.
Ja.
Das hört sich jetzt total nach einem Erfolg an. Wie gehst du da in so einer Phase um? Hat das von Anfang an funktioniert oder gab es da auch mal Rückschläge?
Ein sehr langer Prozess, dorthin zu kommen. Also die Rückschläge, wir hatten das auch bezüglich der Marken angesprochen. Dieses Henne-Ei-Problem als Beispiel ist eine Marke, die braucht dann bis zu 2 Jahre, um so ein Material zu qualifizieren und wieder in die Produkte einzubringen.
Mhm.
Das heißt aber auf der anderen Seite, ich muss einen Recyclingmarkt, einen Erstbehandlungsstätten transformieren gemeinsam, Material auf diese Art und Weise separieren. Das ist eine große Herausforderung für alle. Die wollen natürlich das Material dann auch verkaufen.
Ja.
Wenn aber auf der anderen Seite die Marken mehrere Jahre dann für die Qualifizierung brauchen, dann stockt das Ganze. Ja. Und das muss man sehr gut ausmitteln, dass man auf der einen Seite nicht zu viel macht und dann extremst viel Material generiert, das nicht abgenommen wird. Sonst verlieren nämlich diese Erstbehandlungsstätten und die Recyclingunternehmen den Glauben an diese Lösung.
Mhm.
Und das gut zu moderieren auf der einen Seite, aber auch auf allen Seiten diese Commitments zu schaffen, ist ein ganz wichtiges Element.
Stark, also Gas und Bremse gleichzeitig in dem Markt. Was würdest du anderen empfehlen, die im Grunde genommen in so einer Zeit sind? Wie motiviert man da seine Mannschaft oder sich auch selbst? Wie motivierst du dich dann in so einer Phase?
Wenn es bei mir mal nicht läuft, dann gehe ich im Regelfall in die Berge und power mich so richtig aus. Mal 1200, 1400 Höhenmeter.
Oh, das ist schon eine Ansage.
Und da kommt man, da denkt man dann über die Basics nach und wie man bestimmte Themen gestalten kann. Also mir hilft Sport definitiv, weil ich bin auch regelmäßig beim Joggen unterwegs und sortiere dort meine Gedanken. Was wir aber sehen, ist einfach, ist auch vielleicht auch so ein Ratschlag. Wenn es schon schief gehen sollte, dann soll es besser frühzeitig schief gehen. Also if you fail, fail fast.
Ja.
Aber was ganz wichtig ist, sich einfach ein gutes Netzwerk zu bauen und lieber weniger zu machen, aber mit der richtigen Follow-up-Mentalität. Weil ich bin davon überzeugt, wenn man einen Kunden oder einen potenziellen Kunden hat und man im Gespräch ist, dann kann man dort auch eine Partnerschaft generieren, die man monetär dann umsetzen kann. Ja, das ist praktisch gesehen mit jedem Unternehmen möglich, wenn man die richtige Leistung anbietet.
Mhm.
Und das hat einfach was damit zu tun, gewisse Resilienz natürlich,
ja,
aber einfach diese Follow-up-Mentalität und das Netzwerk Schritt für Schritt auszubauen, aber dann auf lieber weniger zu konzentrieren und da in die Umsetzung zu gehen, als zu viel zu machen und dann die Kontakte kalt werden zu lassen.
Mhm. Mhm.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element.
Okay, wow. Also Christian, ich höre raus, Partnerschaften, Netzwerk ist ganz wichtig und ihr habt einiges vorzuzeigen. Und die Frage ist, sucht ihr noch weitere Partner? Seid ihr offen für andere Partnerschaften, um dieses Thema Kreislaufwirtschaft zu verstärken? Und wenn ja, was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, also wir suchen immer potenzielle Partnerschaften, speziell für den Bereich Elektroaltgeräteindustrie.
Mhm.
Wir sehen einfach einen großen Bedarf für die Unternehmen, die ein bisschen auch Vorreiter sind, dass die verstehen möchten, wo fallen denn oder was passiert mit ihren Elektroaltgeräten oder mit ihren Lösungen heute in der Entsorgung. Und viele von diesen Unternehmen tun sich super schwer, ihre Produkte oder auch Konkurrenzprodukte im Entsorgungsmarkt wieder zu finden. Viele werden vielleicht auch ins Ausland verbracht, aber ganz viele fallen auch in Deutschland an oder kommen dann bei diesen spezifischen Erstbehandlungsstätten an, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da haben wir viele Projekte auch, um genau das zu identifizieren, wie viele Geräte fallen von euch im Speziellen oder aus dieser Produktkategorie an und macht es Sinn für euch, diese wieder aufzuarbeiten oder gemeinsam an einer Lösung für Kreislaufwirtschaft zu arbeiten.
Und was würdest du rückblickend vielleicht anders machen, wenn du heute auf die letzten 5 Jahre schaust? Gibt es da auch was? Oder?
Ja, wir haben auch Fehler gemacht. Ich glaube, das macht jeder, der unternehmerisch tätig ist, manchmal zu lange an Themen festzuhalten und Entscheidungen hinauszuzögern, die dann kommerziell wehtun, anstatt vielleicht auch früher Entscheidungen zu treffen, okay, ist jetzt so, wie es ist. Nächster Schritt und das dann wirklich durchzusetzen, diese Entscheidungen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Element.
Okay. Und wie stellst du dir die Zukunft in Deutschland oder bei dem Thema, nicht nur in Deutschland, ich glaube, du sagst ja auch Europa, ihr seid europaweit unterwegs.
Ja.
Wie ist deine Vision oder wie wird das Thema in 10, vielleicht auch in 5 Jahren ausschauen?
Also ich glaube schon, dass es ein langer Weg ist.
Mhm.
Ich glaube auch, dass die Politik in Bezug auf Regulatorik dort stärker unterstützen muss.
Mhm.
Auf der einen Seite Grenzen einzuziehen, was darf in den EU-Binnenmarkt verbracht werden, wenn ich wirklich ein Green Continent sein will. Ich nenne es mal so.
Also eine neue Ware.
Genau.
Die dann aber, ja im Wettbewerb
aber,
zu euch
aber
steht.
Auch, wie Recyclingware generiert wird unter den Rahmenbedingungen.
Ja, ist richtig.
Und wie diese in die EU verbracht werden, ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite braucht es aber auch speziell in der Recyclingbranche starke Erleichterung für den grenzüberschreitenden Abfallverkehr.
Mhm.
Ja, ich sage mal, wenn wir über gefährliche Abfälle sprechen, ja, keine Frage, gibt es eine Notifizierungsmethodik, das ist aber sehr aufwendig.
Steckt der Teufel im Detail, ne?
Extrem und man muss sie immer wieder erneuern.
Mhm.
Und bis man das dauert dann 6 Monate oder auch länger, um eine Notifizierung zu bekommen, um grenzüberschreitend dann dieses Material transferieren zu können. Da gibt es Erleichterungen, wenn es jetzt sauber sortierte Kunststoffe als Beispiel sind, da gibt es Erleichterungen.
Mhm.
Trotzdem ist es nicht in jedem Land in der EU 100%ig gleich gemanagt. Und da tun sich viele schwer, tatsächlich diese Materialien grenzüberschreitend zu verbringen und damit zu konsolidieren.
Mhm.
Ich bringe dazu ein Beispiel für den Bereich, den wir da unterwegs sind, jetzt in Bezug auf Kunststoff. Wenn wir eine große Erstbehandlungsstätte haben, dann kreieren wir vielleicht in Deutschland 500 Tonnen sauberes ABS oder PP, also Polypropylen als Kunststoffvariante.
Mhm.
500 Tonnen. Eine große Marke verbraucht, also im Hausgerätebereich, wirklich eine große Marke verbraucht zwischen 300.000 Tonnen und 1 Million Tonnen von diesem Kunststoff.
Mhm.
Und das heißt, wir sind als Unternehmen auch der Konsolidierer.
Ja,
wir führen diese Materialströme zusammen und dafür brauchen wir die europäische Recyclerlandschaft. Das werden wir nicht gestalten, wenn wir das nur in Deutschland machen.
Mhm. Gibt es da irgendwie was, was du dir von der Politik wünschen würdest, also auf EU-Ebene oder vielleicht auch auf Bund- und Länderebene?
Ein gutes Verständnis dafür zu haben, wo muss ich tatsächlich extremst bürokratisch unterwegs sein und wo kann ich die Zügel etwas lockerer lassen, um eine Kreislaufwirtschaft tatsächlich zu ermöglichen.
Mhm.
Das geht momentan leider eher in die falsche Richtung als in die richtige.
Ah ja, interessant. Also auch da haben wir noch unsere Hausaufgaben. Christian, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und bei uns warst und vor allem auch für diese tollen Insights und die Passion, mit der du unterwegs bist. Und also ich bin schwer beeindruckt, du baust eine komplette neue Industrie mit auch einer neuen Supply Chain auf, mit dem Startup durch ganz viel Partnerschaften, Zusammenarbeit und das Ganze noch innerhalb Europas. Ja, also man hat es rausgehört, grenzüberschreitend ist ein Thema. Also vielen Dank, dass du uns da auf deine Reise mitgenommen hast.
Vielen Dank auch für die Einladung. War super spannend und ich teile gerne mein Wissen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Ja, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und das ist ein guter Stichpunkt. Wir werden den Podcast auch auf LinkedIn kommunizieren und publizieren. Das heißt, dein Name und auch mein Name ist dort verfügbar. Und wenn Zuhörer oder Zuschauer Fragen haben, jederzeit können sich gerne an dich oder an mich wenden und dann können Sie uns direkt das Feedback zukommen lassen oder auch Anregungen, Fragen oder vielleicht hat der ein oder andere auch Lust, mit dir zusammenzuarbeiten und ist dadurch jetzt motiviert. Und an dieser Stelle auch nochmal kurz angemerkt, der Podcast wird ja von Atreus gesponsert. Wir sind ein Personalberatungsunternehmen. Das heißt, in der heutigen Zeit, und man hat es auch bei dir rausgehört, das Thema Fachkräfte, People Business ist eine Challenge und wird immer eine größere Thematik werden und wir sind ein Unternehmen, die im Grunde genommen die richtigen Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit einer sehr hohen Verfügbarkeit und mit einer extrem hohen Kompetenz zur Verfügung stellen und wenn jemand Interesse hat, kann sich auch hier jederzeit gerne an mich wenden. Sage ich vielen Dank für das mega gute Gespräch.
Danke sehr, hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank an euch für das Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt, kontaktiert uns gerne direkt. Wir haben wie immer die Kontaktdaten unten in die Shownotes gepackt. Lasst mich an dieser Stelle auch erwähnen, der Podcast ist möglich durch meine Rolle als Direktorin bei Atreus. Atreus ist eine Personalberatung für Interimmanagement und wir bieten Top-Manager zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn auch ihr hier Themen habt oder Engpässe, dann kontaktiert mich gerne. An dieser Stelle sage ich Tschüss und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an euch für das Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt, kontaktiert uns gerne direkt. Wir haben wie immer die Kontaktdaten unten in die Shownotes gepackt. Lasst mich an dieser Stelle auch erwähnen, der Podcast ist möglich durch meine Rolle als Direktorin bei Atreus. Atreus ist eine Personalberatung für Interimmanagement und wir bieten Top-Manager zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn auch ihr hier Themen habt oder Engpässe, dann kontaktiert mich gerne. An dieser Stelle sage ich Tschüss und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.